Wunderschönen guten Morgen. Ich bin froh, dass ihr ein Mikro habt. Was der Geist den Gemeinden sagt. Letzte Woche Einstieg, da haben wir erstmal so ein Stück reingeguckt in die Offenbarung, in das erste Kapitel, was so diese ganze Welt uns eröffnet, in die Johannes da eingestiegen ist auf der Insel Patmos. Er hat dort eine Botschaft direkt von Gott empfangen, die er an 7 Gemeinden weitergeben soll. 7 Gemeinden, die in der heutigen Westtürkei liegen und die symbolisch für die gesamte Gemeinde Jesu stehen. Also auch für uns. Und in diesem ersten Kapitel der Offenbarung, da wird Jesus als der Absender dieser Botschaft, als der Auferstandene, als der Lebendige, der Erhöhte und der Allmächtige beschrieben. Das passt sehr schön zu dem Lied, was wir gerade gesungen haben. Würdig und herrlich ist das Lamm Jesus, dir allein sei Ehre. Du, der du sitzt auf deinem Thron, dir sei Lob in Ewigkeit. Das ist der Jesus, den wir vor Augen haben dürfen, als derjenige, der zu den Gemeinden und auch zu uns heute spricht. Jesus sieht seine Gemeinden ganz individuell an. Das finde ich schön. Das finde ich einfach gut, dass er uns nicht alle in einen Topf wirft, sondern dass er guckt, was braucht ihr? Worauf muss ich euch hinweisen? Und es ist schön beschrieben, wenn man sich die Gemeinden auf der Karte anguckt, da sieht man, dass die Reihenfolge, die Johannes in den Briefen verwendet, wie so eine Rundreise ist, die er macht im Geist. Da geht also einmal, als wäre er wirklich so von einer zur nächsten rundherum gereist und hätte die Briefe verteilt, wie so ein Postbote. So macht also Johannes diese Rundreise natürlich nicht wirklich, aber im Geist durch die Gemeinden. Und ich hatte euch das letzte Woche schon mal, angeworfen, das ist das, was an die Gemeinden geschickt wird, so dieses Schema der Briefe, das Johannes da verwendet. Oder man könnte sagen, das Jesus selbst verwendet, was immer gleich aufgebaut ist. Und da wir jetzt für noch 2 verbleibende Sonntage 7 Briefe haben, kann man nie ganz so sehr tief reingucken. Also man kann da sicherlich unglaublich viel rausholen, auch aus den einzelnen Briefanfängen zum Beispiel, wo Jesus immer über sich selber sagt, wer und wie er ist. Sehr bildhaft ist das beschrieben. Oder auch aus den Schlüssen, wo die Verheißungen drinstecken an diejenigen, die überwinden und die durchhalten. Aber wir wollen uns mal eher die Sache angucken, wo Jesus sagt, das macht ihr gut und da habt ihr noch Nachholbedarf. Die 7 Gemeinden, die hier angeschrieben werden, die repräsentieren tatsächlich alle Typen von Gemeinden, die es so gibt. Das ist ganz faszinierend. Also jede Gemeinde, die es gibt, wird sich irgendwo da drin wiederfinden. Auch ihr. Wie das mit Typisierungen so ist, das wird nie in Reinstform sein, dass man sagt, ja, wir sind genau wie die Gemeinde in Thyatira. Ist unwahrscheinlich. Aber es gibt so Tendenzen. Und ich finde das toll, dass uns am Ende von Gottes Wort im Prinzip ja sowas sehr Deutliches gegeben ist, wo wir uns selber wiederfinden können und wo wir gucken können, okay, da warnt uns Jesus auch schon ein Stück vor. Passt auf, das könnte eure Baustelle sein. Das könnte der Punkt sein, wo ihr ganz besonders aufpassen müsst. Jetzt muss ich ehrlich sagen, dass mir das gar nicht so sehr liegt, so dieses Mahnungen aussprechen. Also das sind ja Mahnungen, die auch an die Gemeinden verschickt werden. Das hat sowas von einem erhobenen Zeigefinger, ne? Kennt ihr den? Mag ich gar nicht. Ist erstens überhaupt nicht mein Naturell. Ich bin eher so ein optimistisch, fröhlich, positiver Mensch, der gerne ermutigt. Und zweitens habe ich da, glaube ich, auch ein bisschen einen Schaden weg, weil ich das selber so erlebt habe in meiner Kindheit und Jugend, dass es Menschen gibt, die mahnen gefühlt immer. Ich weiß nicht, ob ihr solche kennt. Die haben eigentlich immer diesen Zeigefinger oben. Also auch was den Glauben angeht. Und da kriegt man irgendwie mit der Zeit das Gefühl, also Glaube ist was, da muss man immer nur aufpassen. Ein Leben mit Jesus ist was, da musst du ständig auf der Hut sein und ist eigentlich nur anstrengend. Und du machst eigentlich immer irgendwas falsch. Und da habe ich vielleicht ein bisschen einen Knacks weg. Das kann gut sein. Vielleicht kennt ihr solche Mahner. Die braucht's auch. Weil wir sonst wahrscheinlich wirklich ein bisschen Halt verlieren könnten auch. Aber ich bin für ein gutes Maß. Wir brauchen keine Gefahren herbeireden, die nicht da sind. Und trotzdem sollten wir uns ganz bewusst immer wieder darauf konzentrieren, worauf es wirklich ankommt. Worauf es auch unserem Herrn wirklich ankommt. Was der Geist den Gemeinden sagt. Ich habe diese 7 Briefe mal ein Stück aufgeteilt. Es gibt 2 Briefe, nämlich die an Philadelphia und an Smyrna. Das sind die einzigen beiden Gemeinden, die scheinbar ohne Fehl und Tadel sind. Zumindest wird hier nichts erwähnt von Jesus. Die kriegen also keinen Rüffler von Jesus, sondern sie werden ermutigt. Denen wird gesagt, haltet durch, haltet fest, seid stark, fürchtet euch nicht. Da finden sich also auch keine Mahnungen drin. Diese beiden Gemeinden würde ich tatsächlich mal außen vor lassen. Weil ich denke, dass sie am wenigsten unsere Situation treffen. Das sind Gemeinden, die sind in politischer Verfolgung und oder sie sind sehr, sehr, sehr klein geworden und gerade wieder am Aufbrechen. Wenn ich mir hier so den Saal angucke, denke ich, das trifft hier auch nicht so richtig zu. Und die anderen 5 habe ich nochmal aufgeteilt. Und heute habe ich 2 Gemeinden mit. Was heißt, ich habe 2 Gemeinden mit? Wir wollen uns heute 2 Briefe etwas genauer angucken. Und zwar den an Sardes und den an Laodicea. Die haben es klein ein bisschen in sich, das kann ich euch schon mal sagen. Also Jesus fasst die Gemeinden wirklich nicht mit Samthandschuhen an. Ach, seht ihr das? Den hatte ich vergessen. Genau, ich habe das mal überschrieben mit Puls- und Temperaturmessen. Denn darum geht es in diesen beiden Briefen. Dass wir unseren eigenen Puls messen und dass wir Temperatur messen. Da geht es nicht so sehr um Fieber, aber das Bild kommt dann noch. Puls messen. Was der Geist den Gemeinden sagt. Ich wollte noch sagen, ihr kennt euch selber am besten. Ihr kennt eure Gemeinde und ihr kennt auch euch selber. Also, ja, hört auch selber mit offenen Herzen und mit Gottes Geist in euch und seid offen für das, was auf euch zutrifft und was Gott euch sagen möchte. Jesus sagt der Gemeinde in Sardes, heute habe ich neues Leben mit. Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein, aber du bist tot. Wach auf, stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. Kehre zurück zu dem, was du zuerst empfangen hast und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich kommen. Das Einzige, was die Gemeinde in Sardes an Positivem zugesprochen bekommt, ist, dass sie einen guten Ruf hat. Du hast den Ruf, lebendig zu sein. Das ist eine Gemeinde, die wirkt scheinbar nach außen hin tipptopp. Die haben ihre Gottesdienste abgehalten. Die haben sich regelmäßig getroffen. Hat ein schickes Haus. Tolle Programme. Und Jesus hat für diese Gemeinde ein sehr hartes Urteil. Und sagt, das stimmt nicht. Das Bild, was du nach außen abgibst, stimmt innen drinnen nicht. Das ist was, ich glaube, in der Gefahr stehen wir persönlich auch ganz sehr. Vielleicht sogar gerade in der Gemeinde. Nach außen hin was darstellen zu wollen, vielleicht auch, weil wir denken, wir müssen es und es wird von uns erwartet, was innen drin gar nicht da ist. Und wenn wir merken, dass es bei uns selber so ist, ganz persönlich, dann könnte das auch ein Hinweis auf das Gemeindeleben sein. Du hast den Ruf, lebendig zu sein, aber du bist tot. Innen abgestorben. Die äußere Fassade, die äußere Hülle sieht lebendig aus, aber innen ist es schon tot. Ich kenne das von Bäumen. Kennt ihr so alte Bäume, die außen noch so richtig schön mächtig und kräftig aussehen, so einen riesen fetten Stamm haben? Und wenn man ein bisschen näher rangeht und vielleicht mal von hinten guckt, dann sieht man, dass der Stamm innen schon total hohl ist. In Sorgau steht so eine uralte Linde. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Die ist, glaube ich, an die 1000 Jahre alt. Also 900 noch was. Und die sieht tatsächlich von der Straße aus unglaublich mächtig aus. Aber weil die eben schon so alt ist, ist da innen drin schon ganz viel weg. Die Substanz ist nicht mehr da. Und so ein Baum, der kann dann trotzdem noch eine Weile, ne? Ist ja ein guter alter Baum. Aber wenn die Substanz nicht mehr da ist, trägt es irgendwann nicht mehr. Und das Gleiche gilt für unseren persönlichen Glauben. Wenn es in unserem Herzen nicht wirklich da ist, wenn da Jesus nicht lebt, der Auferstandene, der allmächtige Jesus, wenn der nicht unser Antrieb ist, wenn der uns nicht ausrichtet und unser Leben bestimmt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die fromme Fassade anfangen wird zu bröckeln. Bis man auch von außen sieht, das haut nicht hin. Da ist gar kein Leben drin. Da ist ganz viel Leere. Vielleicht fühlst du dich so. Innerlich leer. Und traust dich nicht, es zu zeigen. Dann möchte ich dir Mut machen. Such dir jemand, mit dem du darüber reden kannst. Such dir jemand. Einen guten Freund, eine gute Freundin, jemand von der Gemeindeleitung, Pastor, Pastorin, Pfarrerin, wen auch immer. Aber sprich darüber. Die fromme Fassade wo kein Leben drin steckt, das ist kein tragfähiger Zustand und wird auf Dauer nicht funktionieren. Das sagt uns Jesus ganz deutlich. Und wenn das für euch als Gemeinde zutrifft, dann sagt Jesus, wach auf und stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Stärke das Wenige, das noch übrig ist. Da ist mir vor einiger Zeit ein wundervolles Bild begegnet. Hat jemand von euch schon mal von Tony Rinaldo gehört? Da gehen wenige Hände hoch. Der fasziniert mich total. Ich glaube, der hat einen alternativen Nobelpreis bekommen für seine Arbeit, ist Australier und hat in Afrika Wüstenlandschaften wieder zum Leben erweckt. Ja, genau. Mit einer bestimmten Technik. Der ist kein Wunderheiler oder so, ne? Sondern der hat entdeckt, dass in den ausgedörrten Wüstenböden noch Reste von Wurzelgeflecht da sind, aus denen man wieder neue Bäume ziehen kann. Da, wo früher mal Wald war, kann man wieder Wald erstehen lassen. Der wird auch als der Waldmacher bezeichnet. Gibt es, glaube ich, sogar einen Doku-Film dazu. Der Waldmacher aus scheinbar völlig totem, trockenem Sandboden. Durch intensive Pflege, das muss also gegossen werden und wenn dann da was keimt, dann muss das wirklich, ne, wie so ein Bonsai-Baum immer erstmal wieder beschnitten werden und so, dass das wieder Kraft kriegt, dass da wieder Substanz reinkommt. Und dann hat er tatsächlich den Einheimischen dort beigebracht, wie das geht und die haben also ganze Flächen wieder bewaldet, die vorher wüst und öd waren. Finde ich hochspannend. Hochspannend. Aus der Wüste kann wieder Wald werden. Und der Wald, der hat, also das hat unglaubliche Bedeutung für die dann. Ne? Da ist Schatten da, da ist viel kühler, der speichert das Wasser, der gibt Lebensraum. Also es ist eine völlig andere Lebensumwelt, die dann auf einmal wieder da ist. Und ich finde dieses Bild unglaublich ermutigend, dass aus scheinbar totem Boden wieder Leben werden kann. Dass in einem scheinbar ausgedörrten Herzen wieder was wachsen kann, wenn ich mich drum kümmere. Wenn ich das zarte Pflänzchen, was da anfängt zu wachsen, wieder pflege. Jesus sagt, kehre zurück zu dem, was du zuerst empfangen und gehört hast und halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Wende dich wieder zu mir. Tu Buße, habe ich letzte Woche schon gesagt, dass das in fast jedem Sendschreiben vorkommt. Kehre zu mir zurück. Weil Jesus unser Herr ist, weil der Geist unsere Kraftquelle und unsere Lebensquelle ist. Es geht nicht darum, aus dem, was wir gelernt haben, als vielleicht fromm aufgewachsene Kinder oder was wir hier in Predigten gehört haben, eben eine hübsche Fassade zu zaubern, sondern es geht um unser Herz. Was ist da noch da? Jesus ist mit dem, was so äußerlich lebendig scheint, aber innerlich tot ist, ziemlich harsch. Das merken wir schon immer wieder im Alten Testament bei den Propheten. Es ist also kein neues Problem der christlichen Gemeinde, sondern das ging dem Volk Israel schon genauso. Und da gibt es Formulierungen, das tut fast weh, wenn man das liest. Bei Amos zum Beispiel sagt Gott zu seinem Volk, ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Jesus macht hier ganz deutlich, Gott ist ja einer, ne? Es kommt mir nicht auf eure frommen Programme an. Das sagt er schon hunderte von Jahren, bevor Jesus überhaupt geboren war. Wenn die lebendig sind, ist alles gut, wenn die wirklich lebendig sind. Aber das Wichtigste ist unser Herz. Und das, was wir damit ausdrücken. Wenn es von Herzen kommt, ist alles prima. Aber wenn nicht, dann lass es lieber sein, sagt Gott hier ganz deutlich. Noch krasser klingt es bei Maleachi. Ich wünschte, jemand von euch würde die Tore des Tempels zuschließen, damit ihr auf meinem Altar keine nutzlosen Opferfeuer anzündet. Ich habe keine Freude an euch, spricht der Herr der Allmächtige, und das Opfer aus eurer Hand ist mir nicht angenehm. Schon damals war es Gott unglaublich wichtig, dass das Herz der Israeliten bei ihm ist. Und er will nur das sehen, was wirklich aus unserem Herzen kommt. Das Schöne ist, dass Jesus uns eben so nicht stehen lässt, sondern dass er sagt, ihr dürft aufwachen, ihr dürft wieder zu mir umkehren und ich kann euch wieder zum Leben erwecken. Wie diese Bäume, die wieder wachsen dürfen, wenn alles ausgedörrt ist. Der zweite Brief ist der an die Gemeinde in Laodicea. Das ist das letzte, das 7-Cent-Schreiben. Da sagt Jesus, ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärst entweder das eine oder das andere, aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kauf auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Ich weiß, das ist starker Tobak. Das sind die Gemeinden, die fast das härteste Urteil abbekommen, Sardes und Laodicea, die den Puls und die Temperatur messen sollen. Ob da überhaupt noch Leben ist? Wenn ein Körper lauwarm ist, ist es auch kein gutes Zeichen. Du bist weder heiß noch kalt, sagt Jesus. Und er macht auch ganz deutlich, woran das liegt. Und an diesem Grund merke ich, das ist wahrscheinlich ein Bereich, wo wir im reichen Mitteleuropa relativ angefochten sind. Du sagst, ich bin reich, ich habe alles, was ich will, ich brauche nichts. Das ist für uns eine große Gefahr, weil wir uns auf dem, was wir haben, auf unserem Wohlstand, auf unseren Sicherheiten einfach ausruhen können. Deswegen gehen bei uns auch die Kirchenmitgliedszahlen so zurück. Deswegen sind wir nicht mehr das fromme Europa, was wir mal waren. Weil die Menschen schlichtweg Gott nicht brauchen, denken sie. Und auch wenn wir es eigentlich anders wissen, ist trotzdem die Gefahr da, dass wir uns ein Ruhekissen bauen, was nicht Gott ist. Das heißt nicht, dass jeder von uns sofort alles verkaufen muss. Aber manchmal denke ich, Das würde unserem Glauben am Ende gut tun. Und ich bin beeindruckt von Menschen, die den Mut dazu haben, die das machen, die Sicherheiten aufgeben, gerade in unserer Gesellschaft, die so drauf angelegt ist. Die sagen, nee, ich gebe alles in eine Waagschale und das ist Gott. Und ich will ihm vertrauen. Menschen, die nicht in solchen übersättigten Gesellschaften leben und aufwachsen, die haben damit viel weniger Probleme. Deswegen haben die viel größeres Vertrauen oftmals. Die rechnen ganz anders mit dem Handeln Gottes, weil sie viel mehr darauf angewiesen sind. Aber auch hier spricht Jesus nicht in pauschales Urteil, sondern er zeigt einen Weg auf, wie man da rauskommen kann. Wie man auch mit dieser Gefahr umgehen kann. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kauf auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Jesus macht uns hier Mut, in Bleibendes zu investieren, den Blick auf das zu richten, was Ewigkeitswert hat. Er sagt, du merkst nicht, dass du erbärmlich und bemitleidenswert und arm und blind und nackt bist. Das ist wie ein Spiegel, der unserer Gesellschaft vorgehalten wird. Gerade wenn man sich das anguckt, ne, wie reich wir materiell gesehen sind und wie lange man braucht, um in einer Psychotherapie einen Termin zu bekommen. Das spricht Bände. Wir sind kaputt. Wenn Jesus sagt, du merkst nicht, dass du nackt bist, musste ich an das Märchen des Kaisers neue Kleider denken. Kennt ihr das? Wo der Kaiser dasteht und Kleider anprobiert, er hat gar keine an, steht nackig da. Der steht nackig da. Und alle tun so, als wäre es nicht so. Wie bescheuert ist das denn? Das ist unser Luxus als Kinder Gottes, dass wir nicht so tun müssen, als ob, sondern dass wir ehrlich dazu stehen dürfen, dass wir uns das sagen lassen dürfen, hey, pass mal auf, hier ist Nachholbedarf. Hier ist irgendwie keine Temperatur mehr da. Das ist Pupslau. Pupslau ist echt eklig, ne? Gibt es eine Szene in dem Film War Room? Kennt den jemand? War Room? Nein, gar niemand. Ganz toller Film. Also War Room, Schlachtraum zu Deutsch. Geht es ganz um das Thema Gebet. Und da ist so eine alte schwarze Lady, die ist wirklich herrlich, die ist absolut cool. Die betet wie verrückt, ne? Mit einer Leidenschaft und so. Und dann holt sie sich eine junge Mama ran, die mit ihrem Leben auch echt zu kämpfen hat, und fragt sie, wie ist denn dein Gebetsleben? Würdest du das als heiß oder kalt bezeichnen? Ja, geht schon. Und dann serviert sie deren pupslauen Kaffee. Und sagt, das magst du doch, die Temperatur, oder? Und grinst so frech dabei. Die kriegt dann noch einen heißen Kaffee. Aber an diese Szene musste ich denken. Und da muss ich mich auch voll an meine eigene Nase fassen. Wie sieht mein Gebetsleben aus? Wie sieht meine Beziehung zu Jesus aus? Ist es heiß? Feurig? Oder pupslau? Was investiere ich für Gott? Für meine Mitmenschen? Ist das heiß oder pupslau? Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Das hat nichts mit dem Prunk zu tun, um nach außen was darzustellen, sondern das hat Substanz, das hat Wert. Dann wirst du reich sein und kauf auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Weiße Kleider, das ist in der Bibel immer ein Symbol für das Reingewaschensein vor Gott. Wenn wir mal vor Gott stehen werden, das ist so beschrieben, dass wir alle in weißen Gewändern dastehen. Und wer keins anhat, kommt nicht rein. Und da geht es hier absolut und gar nicht um ein, ich muss richtig alles machen oder so, sondern ich muss mich von Jesus reinwaschen lassen. Ich muss meine Unfähigkeit, meine Armut vor Gott erkennen und sagen, Herr, ich habe zwar so viel an Sicherheiten, finanzielle und Versicherungen und Gesundheits, was weiß ich nicht was, aber eigentlich habe ich nichts ohne dich. Das ist alles nichts wert, wenn ich nicht bei dir bin. Das müssen wir begreifen und das müssen wir so tief verinnerlichen, dass uns der ganze Reichtum und alles, was uns in dieser satten Gesellschaft suggeriert wird, nicht von unserem Herrn wegbringen kann. Es klingt schon durch in diesen Versen, dass es Jesus wichtig ist, dass wir zu ihm zurückkommen. Kauf Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Als gäbe es eine Salbe, die Blindheit heilen kann. Geistliche Blindheit, darum geht es hier. Lies in Gottes Wort, such die Verbindung zu ihm, lass dich von ihm wieder auf den richtigen Weg zurückbringen. Ich habe es vorhin schon gesagt, dieses Schreiben an Laodicea ist der letzte dieser 7 Briefe. Und was ich euch noch vorenthalten habe, ist quasi der Schluss. Man könnte sagen, der Briefschluss. Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Das hängt Jesus hinten ran, gerade bei dieser Gemeinde, von der er sagt, wenn das so bleibt, werde ich dich ausspucken. Und dann kommt diese Schlussfolgerung hinten ran. Erst mal dieser Nachsatz, pass mal auf, ich mache das, weil ich dich lieb habe. Deswegen finde ich hier so harte und deutliche Worte, weil es mir nicht egal ist, wenn du Pupslau bist und irgendwie nicht mehr im Blick hast, worum es eigentlich geht. Es ist mir nicht egal, wenn du dich von mir entfernst, sondern ich will, dass du wieder zurückkommst. Kehre um, da haben wir wieder das Tu Buße. Und dann dieser Nachsatz, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist ein Vers, den viele von euch vielleicht in- und auswendig kennen, weil das so ein typischer Luther-Bibel-Merkvers ist. Aber ich finde, dieser Kontext, der hat mich absolut überrascht. An diese Gemeinde sagt Jesus das. Ich stehe vor eurer Tür, ich will rein zu euch. Da steckt eine Leidenschaft und eine Liebe und eine Sehnsucht unseres Herrn Jesus drin. Das macht mich fertig. Er will uns. Das hat nicht hier mit einem erhobenen Zeigefinger zu tun und du. Und das macht man als Christ nicht. Sondern da steckt die Liebe Jesu zu uns drin. Dieses Verlangen, dass er mit uns sein darf, unter uns sein darf. Wenn jemand mich rufen hört, Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn ihr mich hört, dann macht doch die Tür auf, dann komme ich rein und will Gemeinschaft mit euch haben. Das ist das, worum es Jesus eigentlich geht. Und es tut mir selber gut, das jetzt sagen zu dürfen, nach diesen Mahnungen, nach diesen harschen Worten, dass es nicht darum geht, uns links und rechts um die Ohren zu hauen, sondern dass Jesus eigentlich nur uns will und uns deswegen darauf aufmerksam macht, wo wir aufpassen müssen, was unsere Schwachstellen sind. Und wenn du dich heute ja irgendwo wiederentdeckt hast oder deine Gemeinde wiederentdeckt hast, dann möchte ich dir nochmal Mut machen, sprich das an. Lass es nicht dabei, nimm es nicht Kram erfüllt mit nach Hause, sondern bete mit jemand drüber. Leg das Jesus hin und sag, Herr, wir müssen hier zu dir zurück, wir wollen zu dir zurück. Bitte zieh uns wieder zu dir. Das ist es, was Jesus will, er wird euch da nicht hängen lassen. Er lässt niemanden von uns hängen, wenn wir zu ihm kommen. Lass uns ganz klar Prioritäten setzen und Gott wieder sagen, ja, ja, wir wollen mit dir, so wie du mit uns willst. Und wir wollen wieder heiß sein und wir wollen wieder lebendig sein und einen Wald wachsen lassen, der Lebensraum bietet und der Hoffnung gibt und wo Substanz da ist. Zu seiner Ehre. Zu seiner Ehre. Ich lade euch ein, dass wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns durch und durch kennst, inklusive Schwachstellen, mit allem, was uns auch immer wieder von dir wegzieht und wo wir uns über uns selber ärgern oder wo wir wachgerüttelt werden müssen. Und ich danke dir von Herzen, dass du uns so sehr liebst, dass du uns zurückhaben willst, dass du bei uns sein willst, mit uns Gemeinschaft haben willst. Selbst dann, wenn wir es echt verbockt haben und überhaupt nicht verdienen. Danke für deine grenzenlose Liebe zu uns. Und danke für diese klaren Botschaften, die uns ja ein Stück wachrütteln, da wo wir es brauchen. Wir bitten dich, deinen Geist, der es uns aufschließt, der es uns begreifen lässt und der uns wieder zu dir zieht. Weil wir dich brauchen, Herr. Dir sei Lob und Ehre. Amen.